Ich möchte euch einfach ein kurzes Wort bringen über Gottes Vision für unser Leben. Und ich möchte noch einmal hier den 3. Johannes in Vers 2 zeigen, noch einmal. Weil in diesem Vers hier wird uns nämlich gezeigt oder gesagt, was Johannes nicht nur wünscht, sondern was Gott wünscht für uns. Und dass wir kühn sein müssen, kühn sein wollen, indem dass wir sagen, Herr, wir strecken uns danach aus, denn wie sollen wir ein Segen sein für andere, wenn wir nicht selber gesegnet sind? Wenn wir sagen, nein, mir geht's gut, ich habe genug, ich bin happy, so wie es ist. Lass uns nicht dort stehen bleiben. Lass uns ausstrecken nach mehr, nach dem, was Gott für uns hat und eine Vision dafür kriegen, dass Gott will, dass es uns wohlgeht, damit durch uns Wohlergehen weitergegeben werden kann. Gott will, dass wir gesund sind, stark sind, damit wir Gesundheit auch weitergeben können, durch Handauflegung und durch Austreiben von Dämonen. Lasst uns solche sein, die eine Vision kriegen dafür, dass unsere Seele wohlgeht, dass wir nicht mit Depressionen und mit Niedergeschlagenheit, wie die Welt es oftmals erlebt, bleiben müssen oder leben müssen. Lasst uns kühn sein. Sagen, ja, nein, ich habe das schon seit so lange schon. Oder nein, das war in meiner Familie schon so, das ist das DNA. Lasst uns eine Vision bekommen, dass Gott was Neues sieht. Jesus ist auf Wasser gewandelt. Wir brauchen nicht mehr einfach nur im normalen Bereichen zu gehen, denn Jesus sagte, alles ist möglich dem, der glaubt. Gott hat einen Plan für unser Leben, einen guten Plan. Und ich denke einfach an das Evangelium und mein Gebet ist auch in diesem neuen Jahr, dass das Wort Gottes einmal mit neuer Frische, mit neuer Klarheit, mit neues Leben einmal unser Herzen ergreifen. Ich möchte hier ein paar Dinge aus einer Geschichte herausnehmen, aus Apostelgeschichte Kapitel 14. Apostelgeschichte 14, Paulus unterwegs am Predigen. Sie kommen in eine Stadt namens Lystra. Und das Evangelium, das Wort Gottes, das Paulus predigte, er gab einen Mann, der ein total niedergeschlagenes Leben gehabt hat, sein Leben lang, er gab ihm eine total neue Vision. So oft wissen wir Dinge von Gott, ja, er will dies, das und jenes in unserem Kopf, aber haben wir es im Herzen wirklich erfasst und ergriffen? Oder sind wir kühn genug, indem dass wir sagen, nein, ich habe nicht Angst, dass ich enttäuscht werde, denn Gottes Wort ist wahr. Manchmal unser größter Hindernis ist, dass wir sagen, ja, nein, ich will nicht unbedingt sowas glauben, weil was ist, wenn ich enttäuscht werde und es nicht eintrifft? Habt ihr euch auch schon mal überlegt, warum haben die Jünger nicht geglaubt, dass Jesus von den Toten auferstehen würde? Ist es nicht so gewesen, dass Jesus ja schon x-mal schon im Voraus seinen Jüngern mitgeteilt hat, ich werde nach 3 Tagen auferstehen, ich werde sterben und nach 3 Tagen auferstehen. Er machte das so klar und deutlich, dass sogar seine Feinde davon wussten, obwohl sie es wahrscheinlich nicht geglaubt haben natürlich, aber sie haben dem Pilatus gebeten, dass er soll doch vor der Gruft sie versiegeln und Soldaten hinstellen, damit er nicht von den Jüngern gestohlen würde und dann sie sagen, er sei auferstanden. Aber Jesus hat nicht einmal eine Floske einfach gepredigt, hat seinen Jüngern gesagt, ich werde auferstehen. Aber was ist geschehen, als sie dann hörten, dass die Gruft, der Stein weggerollt war, die Gruft war leer. Maria kam zu den Jüngern und erzählte ihnen, die Gruft ist leer und ich habe den Auferstandenen gesehen. Sie haben gesagt, ja komm, das ist ja nur Frauengeschwätz. Das sagte er, das steht in der Bibel. Ja. Sie haben nicht geglaubt. Und als dann Jesus plötzlich erschienen ist in ihrer Mitte, ja, haben sie geglaubt. Aber einer fehlte, das war der Thomas. Thomas fehlt an dem ersten Sonntag, als Jesus den Jüngern erschienen ist. Am Sonntag darauf war er dabei und Jesus kam noch einmal und zeigte sich seinen Jüngern. Und dann glaubte Thomas. Ist es nicht schwierig zu glauben? Wie konnten sie nicht glauben, dass Jesus von den Toten auferstehen würde? Ja, wir würden sagen, ja, also das ist ja nicht so eine einfache Sache. Jemand, der gestorben ist, 3 Tage, dass er wieder zum Leben erweckt wird. Was? Haben nicht die Jünger erlebt, wie ein Mann namens Lazarus 4 Tage tot war, bereits schon gestunken hat von der Verwesung und Jesus hat ihn auferweckt von den Toten? Haben sie das nicht erlebt? Warum konnten sie nicht glauben? Weil sie wollten wahrscheinlich nicht enttäuscht werden. Sie wollten nicht an etwas glauben, was für sie am Kreuz einfach gestorben ist. Das war so ein schlimmer Moment in ihrem Leben, als derjenige, den sie dachten, der König von Israel sein würde, als am Palmsonntag nach Jerusalem kam und sie ihn groß angepriesen haben als der König. Die dachten, jetzt geht's los. Johannes und Jakobus haben gefragt, können wir je einer von uns an deiner Seite sitzen in deinem Reich? Sie waren alle vorbereitet, aber von einem Moment auf den anderen ist ihr ganzer Traum gestorben am Kreuz. Aber es hätte nicht sterben müssen. Sie haben es nur nicht verstanden. Und Jesus, das Erste, was er tut, als er seine Jünger sieht, wisst ihr, was das heißt in Markus Kapitel 16, kannst du selber noch mal lesen. Es heißt, und er schalt seine Jünger wegen ihres Unglaubens. Was ist mit euch los, oder? Er schalt seine Jünger, das Erste, was er tat, als die Jünger ihn sahen, kannst du es lesen, Markus Kapitel 16. Er schalt ihren Unglauben, weil sie nicht den Frauen geglaubt haben, die es gesagt haben, dass sie nicht geglaubt haben, dass Jesus verkündigt hat, dass Jesus gesagt hatte, er würde es tun. Und dann, oh, okay, ja, ja. Ich sage dir, wir gehören auch zu einer Generation, wo es darum geht, dass wir einfach das Wort Gottes glauben. Auch wenn es scheint, als ob unser Traum manchmal gestorben ist. Also ob alles schiefgelaufen ist, alles in eine völlig andere Richtung. Aber Gott ist derjenige, der weiß, jede Situation wieder neu zum Leben zu erwecken. Genauso hat es auch getan für diesen Mann hier, als Paulus das Wort Gottes predigte. Er dachte, sein Leben sei so, wie es ist, ein Zement, zementiert. Nichts kann sich da ändern. Aber das Evangelium kann alles ändern. Alles ist möglich, dem, der glaubt. Alles ist möglich. Dein Wohlergehen, deine Gesundheit, dass es deiner Seele wohlgeht und dass durch dich du Wohlergehen, Segen auch anderen weitergibst. Das ist verankert im Worte Gottes, im Evangelium, Halleluja. Und das steht dir zu, wenn du einfach nur glaubst. Und bereit bist, auch wenn es scheint, als ob dein Traum am Kreuz gestorben ist. Gott weiß, Halleluja, dies jede Situation zu verändern und umzudrehen. In Apostelgeschichte, wir sind hier in Kapitel 14, wir lesen hier ab Vers 8. Und in Lystra saß ein Mann mit gebrechlichen Füßen, der von Geburt an gelähmt war und niemals hatte gehen können. Das war sein Leben. Ein Mann. Wie alt das er war, wissen wir nicht. Aber die Zeit ist hier gekommen, als Paulus da nach Lystra kam, um das Evangelium zu verkünden. Da hat sein Wecke geläutet. Halleluja. Hat er sowas gehört? Noch nie mit den eigenen Füßen gegangen. Dieser hörte den Paulus reden. Und als Paulus ihn anblickte und sah, dass er Glauben hatte, geheilt zu werden, sprach er mit lauter Stimme, steh aufrecht auf deine Füße, und er sprang auf und ging umher. Sein Leben hat sich total verändert durch das Evangelium, das er bereit war zu glauben. Aber man muss sich zuerst erkennen, man muss zuerst wissen, was der Wille Gottes ist für unser Leben. Das ist das Allererste. Überzeugt sein, das will Gott. Ich bin hiermit gemeint, als Johannes schreibt und sagt, ich wünsche dir in allen Stücken. Das gilt nicht nur für den Gaius. Als Jesus sagte, ich bin gekommen, damit sie Leben haben und Leben im Überfluss. Das gilt nicht nur für die Menschen von damals. Das Evangelium gilt für uns heute, hier und jetzt, am 1. Januar 2023. Auch wenn es scheint, als ob dein Leben einfach ein Leben aus Lahmen gewesen ist. Dieser Mann hörte Paulus reden. Er hörte ihm zu. Er hörte dem Evangelium zu. Und war kühn genug zu sagen, ich kann einen anderen Traum träumen. Ich kann was anderes sehen. Ich will was anderes sehen. Ich bin bereit, das zu sehen, was auch Gott sieht. Es gibt aber viele Dinge, die unsere Träume killen können, töten können. Gedanken des Teufels, der kommt und sagt, du bist zu alt, du bist zu jung, du bist ein Versager, ein Frischling, du bist zu müde, zu unbedeutend. Na, es geht nicht, du schaffst es nicht. Mein Lieber, wo sind die Josefs vom heutigen Tag? Die Josefs, die einen Traum gekriegt haben von Gott. Und alle haben sich lächerlich über ihn gemacht, gesagt, du spinnst. Was willst du, Josef? Diesen Traum willst du über uns, deine Brüder, herrschen. Sogar sein eigener Vater sagte, Josef, was träumst du da? Meinst du, wir werden uns vor dir verneigen? Aber er hatte einen Traum von Gott bekommen. Die meisten haben es nicht verstanden oder haben einfach gesagt, du spinnst. Aber er wagte es weiterhin zu träumen. Auch selbst dann, als Schwierigkeiten kamen. Auch selbst dann, als er aufs Äußerste geprüft wurde, verkauft wurde von seinen Brüdern in die Sklaverei. Und selbst dann, als er als Sklave zum Höchsten im Hause von Potiphar sich heranarbeitet, denkt er, jetzt ist der Segen da. Wird er verleumdet von der Frau von Potiphar, die mit ihm schlafen wollte. Und er wird in das tiefsten Kerker geschickt von Ägypten. Noch tiefer gefallen. So wie auch bei den Jüngern. Als Jesus am Kreuz starb, war für sie ihr Traum ausgeträumt. War vorbei. Aber Gott hat was anderes gesehen. Gott hat was Größeres vor. Aber Josef, das ist das Besondere an ihm und seine Geschichte zu lesen, das macht einem einfach Mut zu sehen. Er gab nie auf. Er hielt immer fest. Er hat einfach zu jeder Zeit seine Integrität bewahrt. Er hat nicht geschummelt, hat nicht aufgegeben, hat nicht gesagt, Gott hat mich vergessen. Sagt, nein, dieser Traum, der wird sich noch erfüllen. Und so erarbeitet er sich, wenn ihr die Geschichte kennt, oder im Gefängnis, dass er das Vertrauen des Gefängniswärters bekommen hatte. So hat Josef eigentlich das Gefängnis fast geführt. Da kamen ja zwei aus dem obersten Hause des Pharaos zu ihm ins Gefängnis für eine kurze Zeit. Die hatten einen Traum und er deutete sie und er dachte, das ist mein Weg raus. Und er sagte, wenn ihr wieder gesetzt werdet an euren Posten, dann denkt an mich. Aber sie haben ihn vergessen. Es vergingen weitere Jahre. Aber der Tag kam. Der Katar kam, weil Josef nie aufgab. Josef nie aufgab mit dem Traum, was Gott zu ihm gesprochen hatte. Und ihr kennt ja die Story, wie dann der Pharao selber einen Traum hatte und der Mundschenk kann sich erinnern, da war einer, der Träume deuten kann und das war der Josef. Und so holten sie an den Hof des Pharaos und er deutet ihm den Traum und so wurde Josef zum zweithöchsten ganz Ägyptenland gesetzt. Und er hat nicht nur die Welt von damals gerettet, sondern seine eigene Familie, welches dann zu ihm kam. Er war ein Mann, der, wie dieser Mann hier zu Lystra, dieses vielleicht weniger bedeutend hier jetzt, weil wir nicht weiter von ihm wissen, als was hier geschehen ist, aber er war bedeutend genug für den Herrn. Er war bedeutend genug, dass das Evangelium für ihn gewirkt hat. Und er war kühn genug zu glauben, auch wenn er geboren wurde, so. Weil das war der Gedanke damals, dass wenn du so geboren bist, dann will Gott dich einfach so haben. Nein, er sprengte diesen falschen Gedanken. Er sprengte diesen Glaubenssatz, welches hinten und vorne nicht stimmt. Und er saß da und hatte Glauben, geheilt zu werden. Er hat es gesehen. Er hat was anderes gesehen in seinem Leben. Er hat es ergriffen für sich und möchte uns allen einfach ermutigen, in diesem neuen Jahr Neues zu ergreifen. Nicht einfach nur weiterhin so zu leben, wie man einfach immer gelebt hat, ja, so ist es. Wage es zu träumen, wage es wieder, deine Träume herauszuholen und abzustauben. Das Leben ist nicht vorbei, bis es vorbei ist. Gott will weit mehr tun, als wir jemals denken oder erträumen können. Das sind nicht einmal schöne Floskeln aus der Bibel heraus, und das ist etwas, was er in unserem Alltag tun will. Er will durch unsere Hände Menschen heilen. Er will durch unsere Worte Dämonen austreiben. Er will durch unser Leben Menschen segnen. In jedem Bereich ihres Lebens. Aber wir müssen es selber sehen. Und Paulus, als er die ganze Menge vor sich hatte, er bemerkte diesen Mann da. Da war ja nicht nur drei Leute da. Er sah diesen Mann hier da, der lahm war, aber er sah es ihm in den Augen, er konnte es ihm ansehen, der hat Glauben, geheilt zu werden. Obwohl er immer noch lahm war. Mein Lieber, du sagst, ja, ich habe keinen Glauben, ich bin immer noch krank, ich bin immer noch arm, ich habe immer noch Schulden, ich habe immer noch dies und das. Mein Lieber, das heißt nicht, dass du keinen Glauben hast. Vertraue dem Herrn, Halleluja, in diesem Jahr. Sprich über deine Beziehungen, über deine Ehe, über deine Kinder. Glaube dem Herrn für das Unmögliche. Und du wirst das Unglaubliche haben. Halleluja. Er hat es gesehen in seinen Augen, als Paulus predigte, dass er Glauben hatte, geheilt zu werden. Wir müssen Dinge sehen. Helen Keller, das war die Frau, die geboren wurde, stumm. Also taub und blind. Und wie sie gelernt hatte, in ihrem Leben zu leben. Und sie machte folgende Aussage: Der erbärmlichste Mensch auf der Welt ist jemand, der zwar sehen kann, aber keine Vision hat. Die selber, die blind waren in ihrem Leben. Wir müssen die Traumkiller selber killen. Die sagen, ja, nein, das geht nicht, das funktioniert nicht. Es waren immer diejenigen, die bereit waren, über die Möglichkeit, die der Teufel einem sagt, von Enttäuschung, doch an Gottes Wort zu glauben. Doch an Gottes Wort zu glauben. Dass wir es sehen. Nehmen wir uns vor, in diesem Jahr Gottes Wort in unserem Leben zu sehen. Zu sehen, wie wir zunehmen. Finanzen. Zunehmen. Gesundheit. Zunehmen. In unsere Seele, in unsere Kraft, in all unseren Bereichen. Denn dazu ist Jesus gekommen. Es darf nicht einfach nur nette Sprüche sein auf weißen Seiten. Deklariere deinen Traum. Setze sie um. Ich wurde bewegt von einem E-Mail, das ich gekriegt habe, viele andere auch, von Christopher Alarm. Er war genau vor einem Jahr, war hier bei uns im Januar vom letzten Jahr. Christopher Alarm, der in einem muslimischen Land geboren wurde, als Muslim, der aber dann zum Glauben an Jesus Christus kam. Und er erinnerte sich, wie er seine ersten Weihnachten gefeiert hatte. Er schrieb hier, ich nahm den Herrn Jesus am 13. Dezember 1975 in einem muslimischen Land als meinen Herrn und Retter an. Drei Tage später begann ich aktiv auf der Straße zu gehen und den Menschen von Christus zu erzählen. Ein paar Tage später wurde ich verhaftet und in die psychiatrische Abteilung des örtlichen Armeekrankenhauses eingeliefert. Der Grund dafür war, dass sich mein Leben durch die neue Geburt, die ich durch Jesus empfangen hatte, stark verändert hatte. Außerdem war ich so eifrig, dass ich einfach nicht aufhören konnte, jemand, den ich traf, von Jesus zu predigen. Das Ergebnis war, dass ich nun in dieser psychiatrischen Klinik zur Beurteilung eingesperrt war. Ein paar Tage später war Weihnachten. Da ich als Muslim aufgewachsen war, wusste ich nichts über christliche Traditionen, aber ich wusste, dass Weihnachten der Geburtstag des Herrn Jesus war. Ich beschloss, dass der Geburtstag meines Herrn auf angemessene Weise gefeiert werden musste. Mein Zimmer, in der Psychiatrie war buchstäblich ein Käfig, in dem mich das Personal die ganze Zeit beobachten konnte. Am Tag vor Weihnachten gelang es mir, einen kleinen Kuchen oder ein Muffin und ein Glas Orangenlimonade zu ergattern. Und als der Weihnachtsmorgen kam, ich betete den Herrn an und dankte ihm für das, was er mir für mich getan hatte. Als ich dann den ersten Bissen des Kuchens nahm, erfüllte die sichtbare Gegenwart unseres Herrn den Raum. Es ist unmöglich, es angemessen zu beschreiben, aber die Kraft seiner Gegenwart erfüllte den Raum. Nun, er hatte nicht wirkliches Brot in dem Sinne, hatte nicht auch Traubensaft, aber er hatte das, was er hatte. Und Gott begegnet ihm dort. Das heißt, es ist unmöglich, es angemessen zu beschreiben, aber die Kraft des Herrn erfüllte den Raum. Sie ging direkt durch mein Wesen. Ich wusste, dass ich nicht allein war, sondern dass Jesus selbst mit mir in diesem Käfig anwesend war. In diesem Moment begannen meine Tränen zu fließen. Der Gedanke, dass der Sohn Gottes selbst von allen Orten der Welt kommen würde, um einen niemand wie mich in diesem schmuddeligen Käfig in der Nervenheilanstalt zu besuchen, war für meinen Verstand einfach zu groß, um es zu begreifen. Mein lieber, der Herr Jesus kommt zu jedem Einzelnen von uns. Ich hatte nicht geweint, als sie mich verhaftet und an diesen Ort gebracht hatten, aber jetzt in seiner Gegenwart flossen die Tränen. Tränen des Dankes, der Dankbarkeit und der Freude. 2 Tage später holte mich einer des Pflegepersonals, ein Wachtmeister, aus meinem Käfig. Wir saßen draußen auf der Wiese und er begann mich zu fragen: Sir, es ist alles in Ordnung mit Ihnen. Warum hat man Sie hier überhaupt reingesteckt? Ich erzählte ihm von Jesus, von meinem Leben und meiner Hoffnung auf Christus. Und er fing an zu weinen und sagte: Herr, bitte beten Sie für mich. Ich möchte auch Jesus annehmen. Er war die erste Seele, die ich an diesem dunklen Ort zu Jesus bringen konnte. Ein paar Tage später entließ mich der zuständige Psychiater und ließ mich gehen. Danach predige ich weiter, das Evangelium. Und einige Monate später wurde ich wegen Verkündigung des Evangeliums verhaftet und saß fast ein Jahr lang im Gefängnis. Mein nächstes Weihnachten verbrachte ich im Gefängnis. Wieder einmal feierte ich den Geburtstag des Herrn mit einem Törtchen und einem Glas Orangenlimonade. Ich hatte eine Taschenbibel eingeschmuggelt und las die Bibelstellen über die Geburt des Herrn aus Lukas Kapitel 2. Wieder einmal besuchte mich Jesus und seine sichtbare Gegenwart erfüllte meine Gefängniszelle. Dieses Weihnachten, schreibt Christopher Alam vor einer Woche, dieses Weihnachten, 47 Jahre später, feierte ich die Geburt unseres Herrn Jesus zusammen mit Britta, unseren Kindern und Enkelkindern. Wir lasen denselben Abschnitt aus Lukas Kapitel 2, beteten und danken Gott für alles, was er für uns getan hat. Ich schaute mich um, ich befand mich in unserem Haus, in dem wir leise Weihnachtslieder spielten. Wir hatten einen schönen Weihnachtsbaum und etwas zu essen. Freunde aus der ganzen Welt hatten uns Karten und Weihnachtsgrüße geschickt. Es war ganz anders als mein erstes einsames Weihnachtsfest in einem Käfig, in einer psychiatrischen Anstalt. Und dann mein zweites einsames Weihnachtsfest in einer Gefängniszelle, so weit weg in einem muslimischen Land. Manchmal vergessen wir, was wir auch schon haben. Was es bedeutet, Jesus in unserem Leben zu haben. Was es bedeutet, was er in unserem Leben und durch unser Leben auch tun kann. Weil da kommst du dir vor wie in einem Käfig oder in einem Gefängniszelle. Jesus ist da bei uns, wenn wir ihm vertrauen, so wie Paulus und Silas, die zwar auch nicht verstanden hatten, sie haben das Evangelium gepredigt, wurden jetzt geschlagen, ins Gefängnis gesteckt, geschlagen. Aber was haben sie getan? Sie haben Gott angefangen zu preisen und zu loben. Nicht zu danken für die Probleme, sondern um ihn zu preisen, dass er einen Plan hat, das weit größer ist als das, was man jetzt gerade nicht versteht. Warum ist das gekommen? Warum ist das geschehen? Man kriegt nicht alle Antworten darauf. Auch dieser Mann hier hätte sich fragen können, ja, warum bin ich denn überhaupt lahm geboren worden? Nein, ihn interessierte nicht die Vergangenheit, ihn interessierte, was ist Gottes Vision für sein weiteres Leben. Und dieses Buch hier, das wir vor uns haben, zeigt uns auf, was Gott mit uns vorhat. 3. Johannes, Vers 2, sagt uns, ich wünsche dir in allen Stücken Wohlergehen. Wohlergehen. Streck dich aus nach mehr für dein Leben und was durch dein Leben fließen kann. Streck dich aus für Gesundheit. Gib dich nicht zufrieden mit dem, was du hast. Streck dich aus mit dem. Nimm dir vor, was notwendig ist, um ein langes Leben zu führen mit dem Herrn. Tu, was du tun kannst, auch im Natürlichen. Gib dem Herrn Dank für Ärzte und was sie auch tun können. Mach die Operation, die du hinausschiebst. Tu, was du tun musst. Gott wirkt durch vielerlei Arten und Weisen. Er will, dass es dir wohl ergeht und du gesund bist, sodass es deiner Seele wohl geht und du in diesem Leben für ihn wirken kannst. Menschen zu Jesus Christus zu führen. Halleluja. Nimm dir vor, in diesem Jahr Zeiten mit deinen Kindern zu nehmen. Nimm dir vor, in diesem Jahr, tu auch das, was du tun kannst im Natürlichen. Geld wird nicht vom Himmel herunterregnen, aber indem du das tust mit dem, was du hast, wie Jesus auch die Jünger fragte, was habt ihr denn? Sie sagten nur 5 Brote und 2 Fische. Was ist das bei so vielen? Was ist das bei so vielen Schulden, bei so vielen Problemen? Was ist das bei so vieles? Er sagte, bringt's her. Und er nahm es und segnete es. Und Gott machte ein Wunder daraus. Halleluja. Setz Gott an erste Stelle in allen in deinem Leben in diesem Jahr. Deine Finanzen, deine Zeiten, deine Talenten, deine Familie, wo auch immer es ist. Ich glaube, es gibt keine bessere Möglichkeit, als das zu beginnen, wie wir das auch heute Morgen getan haben. Diesem ersten Tag des neuen Jahres, 2023. Was ist deine Vision für dein Leben? Wie gesagt, vielleicht hatte dir was ganz Spezifisches gesagt. Grab es aus, wenn du es vergraben hast. Du sagst, nein, ich bin jetzt zu alt geworden. Nein, du bist nicht zu alt. Du bist nie zu jung. Folge dem Heiligen Geist nach. Halleluja. Gib dich dem Geiste des Gebetes hin. Du sagst, ja, ich kann so wenig. Nein, du kannst viel, wenn du einen Mund hast zu beten, wenn du Hände hast aufzulegen, wenn du einen Mund hast zu sprechen, Halleluja, Füße hast zu gehen, was auch immer. Gott kann dich gebrauchen. Und das will er tun. Und genau so was hat dieser Mann hier gemacht. Paulus sagt ihm, steh aufrecht auf deine Füße. Aber er ist nicht aufgestanden, er ist aufgesprungen, weil das ist die Vision, die er hatte. Seine Vision war, ich kann springen und tanzen und jubeln. Und er sprang auf, Halleluja. Und sein Leben war nie mehr dasselbe. Jahr 2023 ist ein Jahr, wo wir uns überlegen müssen, nicht einmal weiterhin sitzen zu bleiben mit all dem Glauben, den wir haben. Sie sagen, Herr, was sind die ersten Schritte, die ich tun kann? Herr, setze die Vision in meinem Herzen von neuem frei. Weil er sagt, in den letzten Tagen werden meine Söhne und meine Töchter werden Visionen haben. Und die Älteren werden Träume haben. Also was auch immer es ist, ob du träumst oder eine Vision hast. Halleluja. Es braucht nicht so zu bleiben, wie es ist. Sondern wir leben in den Tagen, wo Jesus Christus wiederkommt, wo die Welt vor unseren eigenen Augen Tag für Tag immer schlimmer wird. Immer mehr sich aufzeigt, wie sich das erfüllt, was das Wort uns gesagt hat. Aber genauso, wenn sich das erfüllt, was Gott sagt über die Welt, wie sie immer finsterer wird, genauso stimmt aber auch das, was er sagt über seine Gemeinde, wie seine Gemeinde immer herrlicher wird. Wie seine Gemeinde immer mehr voller Kraft wird, wie seine Gemeinde mehr strahlt, Halleluja, in dieser Zeit als jemals zuvor. Deswegen staub ab jede Vision, die du irgendwo einfach vergraben hast. Und ergreife auch eine neue Vision, die Gott für dich hat. Wie er durch dein Leben wirkt, indem er dein Leben gesegnet hat. Lass uns aufstehen. Halleluja. Thank you, Jesus.